Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist kaum zu glauben, wir sind schon bei der 12. Ausgabe des Podcasts Liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter. Heute ist Feiertag. Und dieser Feiertag wird in der heutigen Sendung eine Rolle spielen. Ich bin Michael Scheier, ich bin der Moderator und ich freue mich sehr, dass auch unser Protagonist wieder dabei ist. Hallo Adrian.
Hallo lieber Michael. Unglaublich, die Zahl zu hören. 12, ja.
12.
Kann selbst nicht fassen, dass ich so viel erzählen kann, dass ja. Vielleicht sogar noch spannend ist zum Zuhören.
Es ist auf jeden Fall spannend zum Zuhören. Ich glaube auch, dass du noch sehr viel mehr zu erzählen hast. Du bist mittlerweile 83 Jahre alt. Das kann
nein,
man
nein, nicht ganz.
Nein,
ich bin
noch nicht.
82.
82. Oh Gott, jetzt habe ich dich auch noch ein Jahr älter gemacht. Das tut mir jetzt
Mach
leid.
Nichts,
oh Gott.
Kannst du nicht rausschneiden. Okay. Bin ja auf dem Weg. Na, im Februar war ich 82. Das heißt,
ja.
Ich gehe schon stolz bald auf die 83 zu. Ne?
Okay. Mhm. Entschuldige bitte. Trotzdem will ich dich nicht älter machen, als du bist, aber du hast auf jeden Fall eine sehr reiche Erinnerung an die Kinogeschichte, an die Filmgeschichte.
Richtig.
Und auch darüber wollen wir heute natürlich wieder sprechen. Und ich habe es gerade schon angedeutet, heute ist Feiertag. Und warum der Feiertag ein Einstieg in das heutige Thema ist, ist deswegen ganz lustig, weil die freiwillige Selbstkontrolle, die FSK, die bewertet Filme nicht nur danach, für welche Altersgruppen, die Filme geeignet sind, sondern die schaut auch, ob Filme an einem sogenannten stillen Feiertag in Deutschland gespielt werden dürfen. Nicht alle Feiertage sind stille Feiertage. Der heutige Feiertag Fronleichnam ist kein stiller Feiertag. Stille Feiertage sind zum Beispiel Karfreitag und der Volkstrauertag. Und wenn man da ein bisschen recherchiert, dann findet man heraus, dass bei der freiwilligen Selbstkontrolle noch über 700 Filme existieren, die an einem stillen Feiertag nicht gespielt werden dürfen. Über 700. Und ich habe mir das bei der FSK auch nochmal angeschaut und habe eine ganz spannende Statistik entdeckt. Nämlich die FSK hat da ein bisschen angegeben, wann eigentlich die Filme im großen Stil nicht freigegeben worden sind. Das ist nämlich heute ganz selten tatsächlich. Und man sieht, wenn man diese Statistik anschaut, dass in den 50er Jahren, in den 60er Jahren und den 70er Jahren vor allen Dingen Filme nicht freigegeben worden sind. In den 50er Jahren sind immerhin 60% der Filme, die auf den Markt gekommen sind, haben keine Feiertagsfreigabe bekommen. In den 60er Jahren waren das sogar 65%, in den 70ern waren es noch 54, in den 80er waren es dann nur noch 33 und ab 1990 ungefähr wirklich nur noch ein verschwindend geringer Bruchteil, der an einem Feiertag nicht gespielt werden durfte. Und diese Liste habe ich auch da und ich habe witzigerweise nachgeschaut, was da denn so für Filme draufstehen. Und ich wollte natürlich vor allen Dingen erstmal die neuesten Zeiten schauen. Und da sind zum Beispiel aus dem Jahr 2015 habe ich ganz viele gefunden. Da sind dann so Titel drauf wie Final Destination 5, oder Priest 3D, The Expendables, A Nightmare on Elm Street, also vor allen Dingen Action- und Horrorfilme, wo es Blut spritzt und sowas, wo man auch ein bisschen nachvollziehen kann, dass sie vielleicht nicht unbedingt das ist, was man an einem heiligen Feiertag zeigen soll. Aber was mich stutzig gemacht hat, so Adrian, jetzt pass auf. 2014 wurde auch Traffic, Tati im Stoßverkehr von Jacques Tati, der 49 herausgekommen ist, nicht freigegeben für einen Feiertag. Und das hat mich sehr gewundert. Kennst du den Film? Hast du ihn gesehen?
Natürlich.
Ja, klar. Was frage ich auch.
Nur, der Film kam ja jetzt nicht erst auf den Markt, sondern ist eine Wiederaufführung.
Ja.
Und also das ist eine ganz interessante Frage, lieber Michael. Und vielleicht habe ich da auch eine Antwort dafür.
Mhm.
Es ist so, dass doch in den letzten Jahren immer wieder alte Filmklassiker und Tatü mit seinen Filmen gehört sicher dazu, neu aufgelegt werden, ins Kino kommen. Zum Teil gibt es jetzt nun auch Kino, die zeigen Just for Fun, sofern noch vorhanden, Filmkopien im 35mm Format, wenn noch die entsprechenden Projektionsanlagen da sind
ja,
für ein interessiertes Publikum. Denn ist es behauptet, also das Fachpublikum dafür selbstverständlich behauptet, dass ein Film mit einem 35mm Bildmaterial vorgeführt, eine andere, ganz andere Qualität hat wie ein digitalisierter Film. Mhm. Also nimm mal zum Beispiel Jenseits von Afrika, seh den mit 35 mm oder gar 70 mm gab es denn damals an, oder in einer digitalisierten Fassung, das ist tatsächlich ein anderes Bild. Viel schärfer, viel stahliger, viel härter, ne? Nicht so schön weich, ne? Auch die Farben sind eigentlich nicht vergleichbar. Ne? Und da gibt's Fanatiker, die sagen, ich will den Film gern mal wieder in der Originalversion sehen und nicht mit diesem stahligen digitalen Touch. Ne? Und so kommt es doch immer wieder mal dann also zu Aufführungen mit 35 mm, aber auch dann natürlich Filme, die in einer digitalen Version neu aufgelegt werden. Und das sind dann oftmals auch nicht dann Versionen, die identisch sind mit dem ursprünglichen Film.
Okay.
Denn in den 50er und auch in den 60er Jahren wurde dann tatsächlich manchmal geschnibbelt. Mhm. ja, tatsächlich. Also böse Zungen sagen dazu Zensur. Ne? Wurden also, und das hatte was mit der Freigabe zu tun.
Okay.
Dass dann der Verleiher sagte, ich will unbedingt eine Freigabe für den Film ab 12 und oder ab 6. Ne? Und dann sagt die FSK, also das geht nicht, der Film muss halt dann ab 16 sein, es sei denn, die Szene kommt raus. Ne? Dann, wenn der Produzent, ne, wenn der rechte Inhaber damit einverstanden ist für den Markt hier, schneiden sie die Szene raus und dann kriegt der Film eine Freigabe ab 12. Ne? So lief das damals tatsächlich. Ne? Und insofern kann es also durchaus sein, dass der Tati-Film jetzt neu aufgelegt eine andere Version ist. Und dann kommt jetzt das dicke Problem. Er ist damals tatsächlich mit einer Freigabe vergeben worden. Ja, das übernehmen sie dann halt in aller Regel, auch wenn die Version tatsächlich leicht verändert ist. Und was die Freigabe an Feiertagen, an stillen Feiertagen anbelangt, da wollen sie natürlich auch nicht dran rühren und die auf einmal auf den Kopf stellen. Wenn die früher für den Film, der jetzt in einer leicht veränderten Fassung da ist, dann halt anders war. Ne? Und übernehmen das, obwohl es aus heutiger Sicht
gar kein,
gar kein Grund gäbe. Und insofern ist es geradezu aberwitzig, wenn gewisse Filme heute, wo jeder sagt, na, also den kann man jedem Sechsjährigen zeigen, damals eine Freigabe aber 12 hatte und so fort. Ne?
Ja.
Das sind halt die alten Zeiten, die 50er. Ich bin ja im Kino in den 50ern aufgewachsen und ich kannte diese Freigabe sehr intensiv. Ne? Vor allem die beiden Tage, die du genannt hast, der Karfreitag. Es ist natürlich der heiligste Feiertag für die Protestanten, übrigens nicht für die Katholen, sondern für die Protestanten, die Katholiken, für die ist es auch ein wichtiger Tag natürlich, ne? Aber der höchste Feiertag für die Protestanten, ja. Und da hat man schon Rücksicht drauf genommen, selbstverständlich. Ne? Und damals haben die Kirchen sich auch massiv eingebracht in die Bewertung der Filme, die auf den Markt kamen. Die katholische Kirche zum Beispiel hat ihren Filmdienst herausgebracht und alle Filme bewertet. Ne? Und dann gab's die schlimmsten Bewertungen, hatten dann die Note 2EE oder gar 3 oder gar 4. 3 hieß abzulehnen und 4 abzuraten, So, und da gab's sogar an der Kirchenpforte im Aushangkasten der Kirchengemeinde wurden die Freigaben der Filme ausgehängt, ne? Und wenn ein Film mit 3 oder 4 ausgezeichnet wurde, ne, abzuraten oder abzulehnen, wurde das dort ausgehängt.
Okay.
Ne? Ja, und
da kamen dann auch wenig Zuschauer. Damals natürlich noch einen sehr viel größeren Einfluss aus.
Gerade im Gegenteil.
Ach so, ja gut, klar, weil es dann irgendwie spannend war. Warum haben die es
genau.
Ist denn der Karfreitag für Kinomacher so ein wichtiger Tag? Also gehen die Leute da dann auch ins Kino?
Also es war in den 50er, 60er Jahren bis in die 70er hinein, dann hat es nachgelassen. War das wirklich, weil es ein streng gehaltener Feiertag war? Da haben viele Gaststätten zugemacht. Es gab keine Tanzveranstaltungen, es gab keine Diskothek, es gab gar nichts. Ne? Keinerlei Unterhaltung. Ganz streng ausgeübt. Ne? Und damit war das natürlich wirklich der absolute Hammertag für die Kinos. Ne? Und wenn sie dann einen entsprechenden Film zeigen, der frei war, ne, da war die Bude rammelvoll, weil die Leute nichts anderes hatten als das Kino. Ne?
Ja.
Und mein Vater, ich erinnere mich, meine Mutter ist ja Protestantin gewesen, die hat sehr viel Rücksicht genommen, natürlich auch.
Gibt auch eine ganz spannende Geschichte in den ersten zwei Episoden, die Adrian erzählt hat. Wer also die noch nicht gehört hat, kann zurückschauen oder die ersten Episoden anhören. Das ist nämlich auch ganz spannend gewesen, wie das für dich war, mit einer protestantischen Mutter aufgewachsen zu sein. Entschuldige die Unterbrechung.
Und einem katholischen Vater,
muss ich dazu sagen. Genau,
ja, ja. Genau, richtig. Ne?
Entschuldige, ja.
Ehrlich gesagt, ich habe das genossen, ja, in einem solchen Zwei- oder Bikonfessional-Haushalt aufzuwachsen, weil man unglaublich viel Respekt bekommt als Kind für beide Religionen. Und das führt dazu auch, dass man später als Erwachsener wirklich auf einer ganz anderen Toleranzebene auch gegenüber anderen Religionen, dem Islam oder dem Buddhismus und so fort, dann eingestellt ist. Ne? Ja. Ich finde das eine sehr wichtige Erkenntnis, zumindest mal für mich. Ne?
Das kann ich verstehen.
Naja, aber es war spannend natürlich. Ich erinnere mich über frühe Jahre, da hat mein Vater sogar am Karfreitag das Kino geschlossen.
Hat er gemacht?
Genau, hat er gemacht.
Okay. Ne?
Und ich habe es dann durchgesetzt, irgendwann mal Mitte, Ende der 50er, dass man wenigstens spielte, aber dann halt den entsprechenden Film dann zeigte. Ne? Mhm. Und ich erinnere mich noch, das war fast der Klassiker. Über Jahre hinweg lief der praktisch wie ein Evergreen immer an Karfreitag, weil er feiertags frei war. Ne? Und der hieß Liebesgrüße in der Taiga.
Liebesgrüße in der Taiga.
Es
klingt gar nicht danach, als wäre es freigegeben, aber wahrscheinlich ist es nicht, was er bespricht.
Eigentlich spielte tatsächlich in der russischen Taiga eine mehr dramatische Geschichte. Ne? Der Titel Liebesgrüße war vollkommen überhöht. Ne?
Okay, ja.
Stimmte gar nicht so. Ne? Aber es war halt dann doch ein Film, der einen gewissen Unterhaltungswert hatte. Ja. Auf der einen Seite war dramatisch genug, um den Respekt des Karfreitags zu würdigen. Und die Bude war voll, obwohl er jedes Jahr lief am Karfreitag. Was anderes gab es kaum, das irgendwo nennenswert. Es sei denn, man zeigte einen religiösen Film. Ja.
Okay.
Das hat mein Vater dann wiederum eigentlich dann abgelehnt, weil er mit einer protestantischen Frau verheiratet, dann nicht irgendwo in Konflikte geraten will mit religiösen Filmen, die dem einen nicht passen und den anderen schon und umgekehrt. Ne? Ja, und ja, gut. Also das waren aber noch die früheren Zeiten. Ja, später hat der Karfreitag dann keine Rolle mehr gespielt, denn weil sich so viele einfach drüber hinwegsetzten, die das nicht respektiert haben, die Kontrolle war auch nicht mehr gegeben und es wurde aufgeweicht. Ne? Jetzt erst wieder gab es ja Konflikte, das habe ich wenigstens so gelesen in der Presse, dass sich Diskothekenbesitzer darüber aufgeregt haben, dass das keine Tanzveranstaltung sein dürfen am Karfreitag, ne? Und dagegen protestiert und wollten auch gerichtlich dagegen vorgehen und so fort. Also ganz ist das Thema noch nicht zu Ende, aber eigentlich kümmert sich kaum mehr jemand drum. Und auch die Kirchen selber halten sich da ziemlich zurück.
Weil die wahrscheinlich andere Probleme gerade haben, aber wer sich darum noch kümmert, ist die FSK selber, weil als ich meine beiden Filme freigeben habe lassen, da musste ich mehr bezahlen, ob ich auch für eine Feiertagsfreigabe haben wollte.
Das hat mehr gekostet. Das ist eine interessante Sache.
Und dann habe ich mir echt überlegt, aber es wäre ja doof, wenn mein Film nicht am Feiertag gezeigt werden kann. Nun weiß ich, dass es nur zwei Feiertage gibt, wo das ausgeschlossen wäre und die seltenen Termine, die ich bekommen habe mit meinen Dokumentarfilmen, hätten gar keine Rolle dafür gespielt. Also habe ich eigentlich unnötig aber es war wirklich auch nur ein kleiner Betrag mehr. Ja, das war halt jetzt
trotzdem
nicht.
Das sieht man, wie die FSK an ihr Geld rankommt, ne? So wie umgekehrt die FBW, wo ich an 40 Jahre engagiert war, ne? Da ging es aber lediglich um die Länge der Filme, ne? Als Grundlage
die. Das kann ich ja auch verstehen, wenn man länger gucken muss, ist mehr Aufwand verbunden, die Menschen müssen mehr. Irgendwie muss man halt dann ein Kurzfilm darf nicht so viel kosten wie ein langer Film. Das ist ja dann irgendwie. Irgendwie nachvollziehbar.
Weil das Neueste ist ja nun gerade bekannt geworden. Die Bundesländer, die ja zuständig sind für die Kultur, ne, haben beschlossen, dass die FBW zugemacht wird zum Ende des Jahres 2025. Sie 15 keine Möglichkeit mehr, das zu finanzieren. Ja,
richtig.
Und so wird die Medien- und Filmbewertung im Wiesbaden-Biebericher Schloss dann Jahresende geschlossen. Tut mir besonders weh, nachdem ich ja dort wahrscheinlich der Altgedienteste war mit 40 Jahren Tätigkeit.
Ja.
Ne? Und vor allem eine unglaubliche Kiste. Und das ist aber wiederum ein Beweis dafür, wie die Kultur in Deutschland, nicht nur in diesem Land, ne, sondern in Deutschland mit den Füßen getreten wird. Und wo gespart wird, zuerst bei der Kultur. Ne, dabei ist es gerade ein Riesenfehler. Ne. Genau über die Kultur können die Menschen doch Leben bekommen und können Beispiele bekommen und können Empfehlungen bekommen. Und da Geld einzusparen, ja, das ist also sowas von fragwürdig und für mich ganz furchtbar.
Und es ging eben auch gar nicht um einen großen Betrag, gell? Nein, das ist eigentlich das Schlimme. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, ich habe ihn tatsächlich nicht im Sinn. Ich weiß nur noch, dass ich diesen Betrag, um den es ging, im Endeffekt gelesen habe und gedacht habe, ach komm, das bisschen kriegt ihr jetzt nicht. Alle Bundesländer zusammen.
16 Länder kriegen das dann auf die Reihe. Wobei dann die Hessen natürlich an erster Linie noch besonders empfänglich waren.
Denen
gehörte das Schloss in Wiesbaden-Biebrich. Und da war die FBW und übrigens auch das Kuratorium Junger Deutscher Film. Da bin ich auch gespannt, ob sie da vielleicht noch eingreifen. Ja. Die sind ja dort mietfrei drin. Ja, das ist der Beitrag der Hessen. Ja. Und insofern ist es tatsächlich, da hast du recht, nicht sehr viel Geld. Ne? Aber da sieht man, wie das Denken ist in den Kulturministerien der Bundesländer. Und klar, alle müssen sparen, ja, und dann überlegen, das ist doch nicht so wichtig, ob ein Film ein Prädikat hat oder nicht. Ja, also das ist wirklich sowas Hirnrissiges. Ne? Anders kann ich es gar nicht bezeichnen.
Ja, das geht mir auch so. Und wir hatten ja, auch für diejenigen, die das jetzt erst einschalten, die vergangenen beiden Episoden haben wir sehr ausführlich über eben die Filmbewertung und über die Filmförderung in Deutschland gesprochen. Und wo wir auch gesehen haben, dass gerade für neue Filmemacher und Filmemacherinnen es auch einfach enorm wichtig ist, dass sie irgendwo mal eine Bewertung bekommen, die ihnen hilft, auch wahrgenommen zu werden. Ja, keine Fernsehredaktion kann sich 5000 Filme im Jahr anschauen. Da braucht es irgendjemanden, der auch mal eine Vorauswahl treffen kann, der sich mit beschäftigt, der dann eben auch ein qualitatives Siegel ausstellen kann. Ich glaube, dass bei meinen beiden Filmen die beiden Prädikate, die ich bekommen habe, mir sehr viel geholfen haben, weil ich hatte noch keine große Filmografie, keinen großen Namen. Woher sollen denn die Menschen auf mich aufmerksam werden? Aber dadurch kann das helfen, weil dann die Bewertung sagt, das ist ein lohnenswerter Film. Und genauso ist es mit der Filmförderung, dass man nicht nur Geld braucht, sondern auch ideelle Unterstützung und sagt, wie du zum Beispiel mit Tom Tüger einfach mal den Film gezeigt haben, das ist ja auch schon Förderung. Und jetzt haben wir so ein Institut, was enorm wichtig ist für den Markt, was einfach dann weg ist. Also jetzt haben wir so eine lange, tolle Episode drüber gehabt und das haben wir leider schon vor einem Monat aufgezeichnet, sonst hätten wir es da schon besprechen können. Ne? Aber es ist richtig ein richtiger Schock, ja, dass es die nicht mehr gibt.
Das ist eigentlich typisch für Deutschland. Gehe ich mal über den Rhein nach Frankreich, die Franzosen lieben den Film und alle lieben den Film dort und dort wird der Film unterstützt und hat einen ganz anderen Stellenwert und die hatten ja Jahre, wo der französische Filmanteil im Kino, was die Besucherzahlen anbelangt, bis zu 40% und mehr ausmachte in Deutschland. Ne? Da war es ja jahrzehntelang unter 10%. Ne?
Wow.
Und wir waren glücklich, als es mal auf die 20 oder drüber ging. Ne? Und mehr wird es auch nie werden. Ja, das ist einfach, die Deutschen lieben vielleicht nicht so sehr das Medium oder das Kulturgutfilm, ja, den anspruchsvollen Film auch. Und schon gar nicht die Behörden. Und da wird halt dann gespart. Ne? Es ist wirklich eine ganz merkwürdige Sache in diesem Land.
Apropos Frankreich, ne? Jetzt kommen wir zwar wieder vom Hölzchen auf Stöckchen, aber wir kommen auch gleich wieder zum Feiertag zurück. Aber apropos Frankreich, als Luc Besson damals das fünfte Element gedreht hat, da war er ja aus Frankreich nach Amerika rüber, hat den Film in Hollywood gedreht, der ist in Frankreich gefloppt.
Ja.
weil die Franzosen böse mit ihm waren, dass er nach Amerika gegangen ist.
Ja, ja.
Und das ist schon toll. Also das ist ja auch kein falscher Nationalstolz, sondern das ist einfach eine Wertschätzung gegenüber der eigenen Kultur, finde ich. Und das
und dann
fand ich
hat
gut.
Es auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, ja, mit Stolz auf den eigenen Film. Und wie war es in Deutschland? Na? Da hat man dann gejubelt, als mal ein Wim Wenders oder Werner Herzog oder Fassbender in Hollywood aufschlugen. Ja, und wenn dann Bernd Eichinger den großen Macker spielte in Los Angeles, ne, dann war man stolz drauf. Ja. Endlich hat der deutsche Film die internationale Anerkennung.
Ja.
Und da hat man immer nur an Hollywood gedacht und Los Angeles. Ne, so ein Blödsinn, ja. Anstatt auf die eigene Identität zu schauen und stolz darauf zu sein, was dieses Land an Filmkultur hervorgebracht hat. Schon in der Stummfilmzeit, da waren wir ja die führende Nation in der Welt, ne, was Filmkunst anbelangt. Ne, wem erzähle ich das? Ja. Habe ich sicher mal schon an
dein Vater ist
erzählt. Ja. Ne, und das haben natürlich die Nazis kaputt gemacht. Ne, und hinterher waren wir immer nur die Bescheidenen und die Gehemmten. Ja, und dann unglaublich stolz, wenn dann unsere Filme doch auch mal in Cannes liefen oder in Amerika wahrgenommen wurden. Ja. So ein Blödsinn. Ja. Und da verstehe ich die Franzosen, die sagen, wir haben eine Filmkultur, die wird gefördert, ne, und die unterstützen wir und die Filme schauen wir am liebsten an im Kino und so fort. Ne.
Ja.
Ja, da sind sie schon anders, die Franzosen, wie wir auch gehemmten Deutschen.
Ja, ist so anscheinend. Ne? Und ist auch heute noch so.
Ja,
und, und die Franzosen schauen auch lieber, das hatten wir auch an einer Stelle schon, die schauen ja auch lieber original mit Untertitel und wir wollen alles synchronisiert und so. Wir sind irgendwie mehr so auf Massenware halt aus. Ne?
Ja, und dann halt, also wirklich, das ist auch schon ein Thema. Ne? Also wie wenn Deutsche keine Untertitel lesen können.
Ja, genau.
Na, da heißt dann, ach, das stört, dann können wir nicht mehr das Bild richtig und den Ton verfolgen.
Ja.
Nee, wenn wir die Untertitel noch lesen müssen, ja, so ein Quatsch. Ne? Die ganze Welt macht das, weil sie nämlich die Filme in Original haben wollen.
Ja.
Wenn es dann halt nicht ein Einheimischer ist, da sind die Untertitel dabei. Das ist dann so in Ordnung. Ja?
Ja.
Die Schweizer, die sind ja noch schlimmer dran. Da hast du immer zwei Untertitel in zwei verschiedenen Sprachen. Ja?
Ja.
Die Tessiner, die haben dann halt Schweizerdeutsche, also deutsche und französische Untertitel und die französische Schweiz hat italienische und deutsche Untertitel und so fort.
Ja, genau.
Und die schaffen das trotzdem, obwohl das halbe Bild zugeklebt ist mit Untertiteln.
Ja.
Und stören sich nicht dran.
Ja.
Mein Gott, ne?
Das ist halt
die armen
Gewöhnung,
Deutschen, können so schlecht lesen.
So ist es. Aber zurück zu den Feiertagen, da waren wir ja gerade. Jetzt, wenn ich nochmal auf diese Statistik schaue und halt auch sehe, natürlich, wie viele Filme in den 50, 60er und 70er Jahren, ich will nicht sagen aussortiert, aber zumindest diese Hemmschwelle bekommen haben, dann hat sich ja das Filmangebot für den Kinomacher an diesen Feiertagen schon sehr stark reduziert. Und es stehen ja auch nicht an einem Freitag stehen ja von den, ich weiß ja nicht, 300 Filmen im Jahr alle zur Verfügung, sondern halt die in dieser Woche laufen. Und wenn dann dann hat man natürlich reduziertes Programm
und
so.
Und ein Tag, der wirklich den bestmöglichen Umsatz gebracht hat im Kino, war dann praktisch nicht möglich. Ne?
Ja,
das stimmt. Das ist schon eine eindeutige Reduzierung, ja.
Aber heute, wie gesagt, das muss man auch sagen, heute sind das im Durchschnitt 2 Filme pro Jahr. Also das sind natürlich dann wahrscheinlich die wirklich religiös diffamierenden oder verletzenden, aus welchen Gründen auch immer, aber die man am Feiertag vielleicht wirklich nicht mehr, am religiösen, christlichen Feiertag nicht mehr zumuten möchte.
Also das Leben des Freien sollte man eigentlich nicht am Karfreitag zeigen.
Das ist immer noch verboten,
ohne, dass man da eine Breitseite irgendwo aus der Bevölkerung abkriegt. Das ist doch ganz klar. Ne?
Ja, damals gab's gut nachzulesen, weltweit Proteste gegen diesen Film, ja. Ich meine, wer ihn kennt, der weiß natürlich, es ist die Geschichte Jesu Christi persifliert.
Das ist richtig. Auf der anderen Seite, da kommen wir vielleicht jetzt dann auch drauf, da gibt's den Film, der hat sogar eine Feiertagsfreigabe, ne? Ja, und der wurde als blasphemisch, ne, und gotteslästerlich bezeichnet, die letzte Versuchung Christi.
Die letzte Versuchung Christi.
Ausgezeichnet mit dem Prädikat besonders wertvoll, freigegeben ab 12 Jahren von der FSK und keine Feiertagsbeschränkung. Warum auch, ne?
Ja.
Es ist die Lebensgeschichte von Jesus Christus, ne? und
nicht persifliert und auch nicht umgeschrieben oder sonst irgendwas, sondern einfach dargestellt.
Sehr verantwortungsvoll von Martin Scorsese.
Mit Willem Dafoe in der Hauptrolle. Genau, Film von, gerade eben haben wir...
Martin Scorsese.
Genau, Martin Scorsese. Und 1988 ist er erschienen, das wäre noch wichtig zu erwähnen. Genau. So, und warum sprichst du diesen Film an? Weil da hast du eine Erfahrung.
Also... Erlaubt, dass ich nochmal, bevor ich auf den Film eingehe, noch kurz aushole.
Ne? Ja, klar.
Also es ist ja nicht das einzige Mal, dass ich Schwierigkeiten hatte in meinem langen Leben, fast 50 Jahre als Kinobetreiber, sondern da gab es auch andere Beispiele, immer wieder, ne? Selbstverständlich. Ne? Aber im Prinzip habe ich dem immer widerstanden unter einem Argument, wenn ich schon Kino mache, dann muss es Kino, so sehe ich das wenigstens für mich als meine Person, für alle Menschen sein. Ja. Natürlich werde ich dabei nie unter eine gewisse Schwelle gehen, ja, also die große Sex- und Aufklärungswelle
der
70er Jahre habe ich nicht mitgemacht, ne? Und bin auch sehr glücklich und dankbar, und das meine ich jetzt nicht ironisch, dass es ein weiteres Kino in Biberach gab, das dankbar diese Filme dann gezeigt hat und ein Vermögen damit verdient hat, selbstverständlich. Ja, aber das hätte ich jetzt mit meinem Anspruch gegenüber dem Medium Film einfach nicht verantworten können, so tief zu gehen beim Geldverdienen. Ja. Selbstverständlich anspruchsvoller Unterhaltungsfilm, ja, auch große Unterhaltungs- und Actionfilm habe ich immer gezeigt. Auf der anderen Seite natürlich dann auch die Filmkunst, ne, die Filmkultur im wahrsten Sinne des Wortes darzustellen. Und dabei dann immer eins im Augen, in den Augen gehabt, nämlich Kino für alle Menschen zu machen. Ja. Aller Couleur, aller Interessen, gerade na, für die Jungen, für die Alten und auch für die Ausgesonderten. Ja. Ohne dabei mein eigenes Ego in den Vordergrund zu stellen. Ja. So wurde ich zum Beispiel schon in den 70er Jahren der Reihe nach von allen Parteien im Biberacher Gemeinderat angefragt, ob ich mich nicht als Kandidat für den Rat aufstellen lassen möchte. Ich habe das abgelehnt, nicht weil ich Angst hatte, mich mit einer politischen Überzeugung zu outen, nein, sondern in der Überzeugung, das geht eigentlich niemand was an, wie meine persönliche Einstellung ist, politisch und egal wie, sondern mir geht's darum, ich will für alle Menschen, die ins Kino gehen können und wollen, dafür da sein, ohne Unterschied. Ne? Okay. Das war immer meine Vorgabe. Ne? Ja, und damit natürlich auch meinte ich dann, was die Filme anbelangt und die Menschen, die die Filme machen, ja. Und dass ich gerade in den 60er Jahren natürlich dann und dann noch bis in die 70er Jahre hinein dann zum Teil massiv Breitseiten bekommen habe von manchen Leuten, wenn dann die Filme, die politischen, gesellschaftskritischen Filme der 68er Generation, die bis in weit in die 70er hineingingen und in die 80er noch dann liefen, und ich die gezeigt habe und manch andere meiner Kinokollegen zum Beispiel nicht, weil sie es abgelehnt haben, ja, und mich dann sogar auch noch in der Branche wenigstens als Kommunistenfreund oder als Freund oder Unterstützer der RAF, der Roten Armee-Fraktion, bezeichneten, weil ich die Filme zeigte, deren, wo dann halt Regisseure dahinter standen, die dann dort eindeutig auch Sympathie zeigten. Ja. Nee, ich habe das alles ertragen. Ja, und auf der anderen Seite glaube ich, dass ich im Laufe der Jahrzehnte dann auch den Respekt der Bevölkerung dann bekommen habe, mehrheitlich, dass ich wirklich Kino für alle machen will, ja, und zwar auf einem bestimmten Niveau, ne? Ja, und das ist dann natürlich dann bei der letzten Versuchung Christi im Jahr 1988 dann zu solchen Auswüchsen kam, das war schon eine ungewöhnliche Sache und ich kann nur mich glücklich schätzen, dass ich damals nicht verheiratet war und keine Kinder hatte, ne? Dass ich das allein ertragen musste, beziehungsweise allein ertragen konnte. Ne? Und das habe ich dann auch durchgestanden. Ja.
Was ist denn genau passiert damals?
Also das große Glück war für mich, naja, ich fange anders an. Der Film ist in den USA bewertet worden von einer Kongregation der sogenannten Marienkinder. Und die behaupteten, der Film wäre wäre gotteslästerlich, blasphemisch, ne, und gehörte verboten, ja. Und das schwappte nach Europa herüber, zum Beispiel auch nach Frankreich, ne, wo dann schließlich, als der Film dann lief, ein Kino angezündet wurde. Und dann, was eher noch als witzig zu bezeichnen ist, es wurde eine Filmkopie in einem Kino gestohlen. Und der Film war ja relativ lang. Das waren also dann schon so gute 3000 Meter oder 3,5 Kilometer Film, haben sie auf einem Friedhof um die Grabsteine herumgeschlungen. Wer kommt auf solche Ideen?
Ach, meine Güte.
Das führte aber dazu, dass natürlich dann in Deutschland vor dem geplanten Kinostart die Kinobesitzer dann schon aufgeschreckt wurden, ja, und der Verleiher natürlich auch reagierte, der amerikanische Verleiher.
Weißt du denn noch, worauf die sich berufen da haben? Was das Gotteslästerliche sein?
Das ist das Besondere. Die haben den Film nicht gesehen. Ja,
nee.
Auf Nachfragen, sie haben ihn nicht gesehen. Das wurde nur behauptet. Ja.
Ach Gott, und dann haben die so eine Hysterie ausgelöst. So.
Dann kam also tatsächlich die Zeit, also Monate vor dem geplanten Start in Deutschland. Das haben natürlich dann die Mutter, die Tochterkongregation dieser Kirche in USA, die haben das in Deutschland dann aufgenommen und dann ging's los mit Briefen an die Kinobesitzer. Mhm. Wenn der Film in die Kinos kommt, bitte zeigt ihn nicht, ne, der ist gotteslästerlich, der ist blasphemisch. Ihr dürft den nicht zeigen, ja. Und dann schreckte das natürlich den Verleih auch auf, ne, mit Sitz in Frankfurt. Und die haben dann reagiert und haben gesagt, wir gehen den besten Weg. Und haben die Kirchen eingeladen für eine Sondervorführung im hauseigenen Kino in Frankfurt. Ne? Da ich den Verleihchef dieser Firma sehr gut kannte, ne? Ich war ja der Präsident der deutschen Filmkunstkinos und hatte oft mit ihm auch zu tun, weil seine Filme auch bei der Filmbewertung Vorlagen zur Prädikatisierung, dort war ich ja auch der Vorsitzende. Ne? Ja, also hat er als einzigen Kinobetreiber in Deutschland mich eingeladen, bei dieser Vorstellung dabei zu sein. War eine große Auszeichnung für mich natürlich, aber da ging es ja auch um Vertrauen, ja, dass da nicht hinterher der Schuss nach hinten losgeht und die Kinobesitzer dann aufgrund einer Einladung zu so einer Vorführung dann erst recht Abstand nahmen von dem Film oder darüber entsprechend kolportierten oder ähnliches, als er vertraute mir. Und so war ich dann tatsächlich dort zu der Vorführung an einem Vormittag. Es waren die Bischöfe von beiden Kirchen da und weiteren Kirchen. Ja, also es war bestimmt 4, 5 verschiedene Religionen vertreten. Ja, und wir hatten uns diesen langen Film angeschaut von Scorsese. Noch in der Originalfassung war das. Ne? Und ich kannte ihn tatsächlich schon, weil ich ihn nämlich vorher in der Filmbewertung gesehen habe.
Okay, ja.
Beteiligt war ein Prädikat besonders wertvoll.
Okay.
Und also nach der Vorführung standen wir im Foyer dieses Unternehmens, ne? Ja, und dann wurde unterhalten natürlich über den Film und da hörte ich also ein paar Bischöfe miteinander reden. Ich war ja mit drin in dem Pulk. Also, wissen Sie, Herr Kutter, sagte einer, dieser Film ist weder gotteslästerlich noch blasphemisch, der ist höchstens langweilig.
Super.
Genau. Also, die Aussage war eindeutig und für mich war ganz klar, also den Film, zumal ich ihn selber noch mit Prädikat besonders wertvoll bei der FBW ausgezeichnet hatte, den Film werde ich zeigen. Ja. So, aber dann ging das los mit dem Brand in einem französischen Kino und dann wurden die Angriffe aber seitens der Marienkinder, na, dieser Kongregation immer drängender. Da kam dann also Drohungen, ja, man soll diesen Film nicht zeigen. Die wurden immer schärfer, ne? Wütende Briefe. Ne? Und ich habe eine ganze Sammlung davon. Und das führte dann letztendlich dazu, dass auch aufgrund der Vorfälle in Frankreich dann die Vielzahl der deutschen Kinos Abstand genommen hat, den Film zu zeigen. Und in Baden-Württemberg war ich der Einzige letztendlich, der den Film dann noch im Programm hielt. Ne?
Tatsächlich.
Ja, genau. Alle anderen sind abgesprungen, die hatten richtig Angst. Ne? Und vor allem, da kamen dann massiv Drohungen, ne? Bombendrohungen und Anschlagsdrohungen und alles Mögliche. Ne? Und ich habe dann für mich gesagt, wir leben in einer Demokratie, dieser Film ist freigegeben, ja, ist sogar von den Kirchen nicht als verwerflich bezeichnet worden, ja. Ich lasse mich nicht hier in die Knie zwingen, ja, von Menschen, die den Film noch nicht mal gesehen
haben.
Genau. Und nur aufgrund von einer Behauptung hier eine solche unglaubliche Kampagne da angezettelt haben, ja. Ja, und dann wurde es bekannt halt, dass ich letztendlich der Einzige war, der im Süden den Film zeigte, ne? Ja, und dann ging es tatsächlich los, ne? Das ist wirklich entsetzliche Geschichte gewesen, ja. Und ich habe es hier mal zusammengestellt. Ne? Am besten, ich lese es jetzt einfach mal vor, weil es ist klar. Einfacher, als wenn ich das. Genau das, was ich jetzt vorlese, habe ich veröffentlicht. Das war dann in meiner Programmzeitschrift im Dezember, habe ich es zusammengefasst. Ne? Und hier schrieb ich auch, viele Kinofreunde haben mich gebeten, eine Bilanz zur dreiwöchigen Spielzeit von Scorseses Film Die letzte Versuchung Christi zu ziehen. So. Wochen vor Start des Films passierte Folgendes. Dutzende von Briefen von religiösen Gemeinschaften aus dem gesamten Bundesgebiet mit Bitten und Drohungen, den Film nicht zu spielen, gingen ein, auch bei mir. Und alle erklären, den Film nicht gesehen zu haben. Das ist das Faszinierende. Und wenige Tage vor Start des Films, als dann bekannt wurde, dass ich der Einzige war im Süden, passierte dann Folgendes. Unterschriftenlisten gegen den Film kamen aus dem Landkreis Biberach. Massive Drohungen per Brief, ich habe bestimmt 50 bis 100 Briefe gekriegt, übelster Art mit Beleidigungen und Beschimpfungen. Ja. Dann kamen Drohungen per Telefon, also sobald ich ans Telefon ging, das musste ich ja. Ich hatte ja ein Kino, zwei Kinobetriebe waren das, ne? Und können ja Kartenbestellungen kommen oder sonst irgendetwas. Ne? Da kam dann Schreie ins Telefon, du Drecksau, du Teufel, ne? Verrecke, wir bringen dich um. Und solche Töne, ne? Ja.
Ach du meine Güte.
Oder wir bringen deine Frau um, wir bringen deine Kinder um. Die haben noch nicht mal gewusst, dass ich keine Kinder habe und gar nicht verheiratet bin. So, und dann kam während der Spielzeit, die vom 10. bis 30. November 1988 war, Folgendes. Jeden Abend kam der Graf Brandenstein von Mittelbiberach mit seinem Mercedes und Anhänger und da stand ein Altar drauf. Dieser Altar wurde auf der Seidenstraße beim Eingang zum Kino Urania mitten in die Straße gestellt, so dass die Stadtverwaltung die Straße sperren musste. Ne? Da habe ich dort angerufen, ja, bei der Stadtverwaltung. Das geht doch nicht, ne? Einfach eine Straße zu sperren. Ja, Herr Kutter, aber wenn es um Religion geht, um Gottes Willen, da müssen wir vorsichtig sein, ja. Also haben die einfach die Straße gesperrt, ne? Der wurde dafür nicht belangt, ne? Ja, und der kam jeden Tag mit seinem Mercedes und dem Anhänger und dem Altar drauf. Der wurde dann vor den Kinoeingang gestellt auf die Straße. Ja, und der Altar geschmückt mit Geranien, war ein großes Kreuz, Kruzifix mit Heiland dran und drunter eine Marienstatue, dann mit Kerzen und Beleuchtung, ja. Und dann kamen die Marienkinder dazu, Hunderte, die zum Teil mit Bussen angekarrt wurden aus der Oberpfalz, aus Bayern, von überall her, und standen dann drumherum und fingen zu singen an, ja. Solange die Vorstellung dauerte, ne. Ja, haben dann versucht, die Kinobesucher, die ins Kino rein wollten, festzuhalten und daran zu hindern, ins Kino reinzugehen. Sie haben dann die Leute beschimpft, ne? Und es führte dann halt dazu, dass ich dann halt auch mich tatsächlich dann hier ein bisschen dann einbrachte, ne? Ich habe zum Beispiel pausenlos versucht, sie einzuladen, sich den Film anzuschauen, da ich den Film ja kenne und er wäre nicht gotteslästerlich, ne, und er wurde auch freigegeben und so fort. Das hat die überhaupt nicht interessiert, ne, ja, und kam mit Argumenten, die waren so unglaublich, ne, und die konnte ich natürlich konterkarieren, ne, und sage, schauen Sie sich's an, der ist nicht gotteslästerlich, ne, da ist nichts Verwerfliches dran, Sie dürfen ihn anschauen. Nein, 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 wir schauen nicht an. Ich sage, wie können Sie behaupten, dass der Film gotteslästerlich ist, wenn sie ihn nicht gesehen haben, ja. Und dann als letzte Ausflucht kam, wenn sie keine Antwort mehr drauf gefunden haben, der Heilige Geist hätte ihnen das gesagt, dass der Film gotteslästerlich ist. Das war die letzte Ausflucht. Ja. Ja. Eines Tages kam eine alte Dame zu mir ins Büro am hellen Vormittag und hat sich fünfmal umgeschaut, dass sie niemand sah. Lieber Herr Kutter, ich gehöre auch zu denen, die da draußen immer stehen und singen. Ja, ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich kenne sie schon so lang. Ich habe mir den Film heimlich angeschaut. Der ist ja so wunderbar. Ich würde ihn sofort nochmal anschauen. Aber bitte erzählen Sie es niemand. Die schlagen mich tot.
Ach Gott.
Ja. Also es ist unglaublich. Ne?
Da schüttelt man sich immer den Kopf über den Fanatismus in der Welt. Wir haben ihn im eigenen Land. Ja.
Dann ging es weiter. Dann kamen Morddrohungen, permanent per Brief, Bombendrohungen. Und dann, als die Bombendrohungen bei der Polizei eingingen, ja, musste die reagieren. Und dann haben die Streifenwagen angeordnet, die dann pausenlos in der Nacht um den ganzen Block herumfuhren, um drauf zu schauen, dass da keine Brandanschläge passierten, keine Bomben gelegt wurden. Dann Bereitschaftspolizei wurde abgestellt, die nach jeder Vorstellung, es war ein 500-Platz-Kino, die Reihen untersuchte, ob keiner eine Bombe hat stehen lassen. Ja, alle, die ins Kino reingingen, Besucher, wurden untersucht, durften keine Taschen mitnehmen und so fort. Also das war wie ein Hochsicherheitstrakt, das Kino. Ja, es war gespenstisch. Und wir haben so die Polizisten und die Bereitschaftspolizisten leid getan für diese unnötige Arbeit. Dennoch haben sie es geschafft, nachts mit Altöl die Eintrittstreppen und die Wände zu verschmieren. Da musste ich die Feuerwehr holen und die natürlich das Öl absaugen musste, dass es nicht ins Grundwasser ging, Gebäudereinigung holen. Ja, dann haben sie meine Schaufensterscheiben schwarz zugemalt mit einem weißen Kreuz drin. Ja, und ich habe da Bilder, ne, da steht also stehen unglaubliche Sachen drauf. Ne, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ja, und auf der anderen Seite, ja, ist dann das zu einem, gerade zu einem kleinen Volksfest ausgeartet, ne. Natürlich hat's die Bevölkerung mitgekriegt, was da los ist, ne. Und dann kamen natürlich auch die nicht Demonstrierenden, diesen armen Marienkinder, meistens Frauen, aber auch viele Männer. Und es war bitterkalt. Es war einer der kältesten November, die ich je erlebt habe, ne? Mit minus über 20 Grad. Man muss sich das vorstellen, ja. Der Graf selber stand auf einer Styroporplatte mit Pelzstiefeln, Pelzmantel, ne? und entsprechender warmer Kappe, ja. Und seine Marienkinder, die sind buchstäblich vor lauter Grippe und Erkältungen von Tag zu Tag weniger geworden. Und dann wurden neue hergekarrt. Überall mit Bussen, man muss sich das vorstellen. Dann kamen die Trittbrettfahrer vom berühmten Küng aus Tübingen, kamen die Küngjünger und liefen rum und haben demonstriert für ihre Sachen. Ja. Dann der große Obstbaumhändler Palmer, der Vater vom Palmer, der jetzt Oberbürgermeister von Tübingen ist, ne, der hatte nichts mit dem Film zu tun, hat einfach ein Plakat auf der Brust und auf dem Rücken umgehängt, lief da rum und hat demonstriert für seine eigene Angelegenheit. Also da kamen wirklich unglaublich viele, die für ihre Sachen demonstrierten, die mit dem Film gar nichts zu tun hatten. Ja.
Okay.
Ja. Und jeden Tag das Gleiche. Und die sind so lange, haben die da gesungen und demonstriert, solange der Film lief. Und dann passierte Folgendes. An einem Wochenende waren die Biberacher Filmfestspiele.
Dein Filmfestival.
Ich hab mit dem Verleihchef telefoniert, das war dann in der dritten Woche, und er hat gesagt, also ich muss das Kino frei haben für die Filmfestspiele. Darf ich den Film 3 Tage aussetzen? Ja. Und dann sagt Herr Kutter, für Sie, Sie können machen, was Sie wollen, alles. Na, Sie sind ja der Einzige in den Film. Na, hinterher spielen Sie wieder weiter. Ne?
Ja.
Und tatsächlich am ersten Tag der Filmfestspiele, ne, das Foyer rammelvoll und die Leute haben dann zugeschaut, wie die Marienkinder wieder aufmarschierten, den Altar aufbauten und gar nicht gemerkt haben, dass der Film gar nicht lief. Mhm. Und da bin ich raus und habe dem Grafen das gesagt, es wäre sinnlos, heute zu demonstrieren, denn der Film läuft gar nicht. Ne? Und dann hat er angeordnet, dass die Hunderte von Demonstranten dann in einer Prozession in die nächstliegende Kapelle gingen zum Beten.
Okay.
Also, aber Wahnsinn. Um jetzt das Ganze abzuschließen, ich habe natürlich auch viele Briefe gekriegt und Anrufe, die gesagt haben, Adrian, lass dich nicht unterkriegen, bleib standhaft. Ne?
Ja.
Dann hat natürlich die Kirchen haben reagiert, die haben also von der Kanzel runter, sich distanziert von diesen üblen Briefen und Auswüchsen, vor allem dem einen Brief, den ich dann auch noch öffentlich gemacht habe, und den muss ich jetzt vorlesen.
Okay.
Nicht, weil ich stolz drauf bin, was die Prädikate und Bezeichnungen anbelangt, die sie für mich gefunden haben, sondern weil es einfach eine Parabel ist, ein Beispiel dafür, für religiösen Fanatismus,
der
beispielhaft und beispiellos jetzt in unserer Welt überall passiert.
Ja.
Ne? Im Zeichen der Religion werden Menschen missbraucht, ne? Buchstäblich missbraucht, ne? für Zwecke, die eigentlich mit Religion nichts zu tun haben, sondern nur um Diktatur und Unterdrückung durchzusetzen, wird die Religion missbraucht. Jetzt lese ich diesen Brief vor. Ein rotznäsiger Knabe mit dem Namen Adrian Kutter hat es mit Hilfe seines Schweinestallkinos gewagt, den Sohn Gottes, Schöpfer von Himmel und Erde, unseren Herrn Jesus Christus auf die schändlichste Art und Weise zu beleidigen. Wir alle sind vor Gottes unendlicher Allmacht nichts als Staub. 2 Ausrufezeichen. Kutter, du bist ein böser, satanischer Drecksack. 2 Ausrufezeichen. Du bist ein williges Werkzeug für den Satan. 2 Ausrufezeichen. Aber deine Tage sind gezählt, du stinkende, dreckige, teuflische Bestie. 2 Ausrufezeichen. Gott lässt seiner nicht spotten. 2 Ausrufezeichen. Du Abschaum, du bist die größte Schande für Biberach-Riß sowie für den gesamten Landkreis Biberach-Riß. 3 Ausrufezeichen. Früher oder später wirst du stinkende und teuflische Drecksau deine gerechte Strafe von Gott erhalten. 2 Ausrufezeichen. Gezeichnet GEZ. Eine streng katholische Gemeinschaft. Das habe ich der katholischen Kirche dann vorgelegt und dann haben sie von der Kanzel runter sich distanziert davon. Sie hätten nichts mit dieser katholischen Gemeinschaft zu tun, ja. So.
Wahnsinn.
Das ist
unglaublich.
Das ist, weshalb ich das jetzt vorgelesen habe, ich sag's nochmal, das passiert heute alltäglich überall auf dieser Welt. Im Zeichen der Religion, egal welche, ne? Ob es die christliche ist oder die muslimische oder die buddhistische, die Religion wird missbraucht für Macht und Unterdrückung, ja.
Ja. Ja.
Und als Rechtfertigung auch noch dafür. Ja. Ne? Das ist das Schlimme. Ne? Und hier in diesem Fall genauso. Für einen Film, der das Prädikat besonders wertvoll bekommen hat,
ja,
der religiös und poetisch und sehr, sehr anspruchsvoll gemacht wurde von Martin Scorsese, ja, und
das den
niemand
absurd
gesehen hat.
Ja, das ist
und
absurd.
Die behaupten alle, sie
nicht
wissen, dass der Film gotteslästerlich ist und haben ihn nicht gesehen. Ja.
Das ist unfassbar. Ja. Und das ist wirklich das Unfassbare an der ganzen.
Ja.
Es gibt ja zum Beispiel den Da Vinci Code, das Sakrileg, der Film von 2006 mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Der ist ja eine Romanverfilmung. Und da geht es ja darum, dass innerhalb des Films die christliche Geschichte umgedeutet wird. In dem Roman geht es dann darum, dass Jesu Christi Maria tatsächlich Magdalena geheiratet hat und auch ein Kind hatte. Das ist eine Umdeutung der Geschichte. Dass die Kirchen darüber erbost sind, das kann man verstehen. Sie haben ihn angeschaut, sie haben sich auseinandergesetzt. Da gibt es eine Umformung der Geschichte. Das ist eine Sache. Aber auf der anderen Seite ein Film, der anerkannt ist und der auch nicht angeschaut wird. 2 Komponenten.
Ja.
Und dann so etwas daraus zu machen, das wäre bei Sakrileg eigentlich das Richtige gewesen, weil da ist eine Umdeutung. Beim anderen war gar keine Umdeutung. Das geht mir nicht in den Kopf, wie Menschen so reagieren können.
Siehst,
bei sowas.
Ist unfassbar.
Und
ob sie nicht gesehen haben und sich weigern, ihn anzuschauen,
Und dich beleidigen, ihren Nächsten.
Ja, genau.
Dich demütigen, dich erpressen.
Und
alles.
Drohungen mit Mord und Totschlag und also wirklich, ne?
Unfassbar.
Ja, unfassbar, genau, ja.
Hat denn Scorsese jemals von deinem Kampf mitbekommen? Weißt du das?
Glaube ich nicht.
Aber dieser Film hat ja weltweit wahrscheinlich dieselben Probleme ihm bereitet,
ja,
oder?
Ja, klar. Also ich meine, USA war ja nun das erste Land, wo es losging. Ja. Ne? Und das hat sich dann fortgesetzt in alle anderen Länder auch, siehe Frankreich. Ja. Ne? Also nach Europa, wie es in Italien war, weiß ich nicht. Ne? Ob die denn überhaupt gezeigt haben, kann ja auch sein. Ja, ist durchaus
noch
möglich. Also das
noch gläubiger.
Müsste man eigentlich noch recherchieren, ja. Es ist eine schlimme Sache gewesen, ja. Mhm. Und die beschäftigt mich noch heute, aber weniger, was meine Person anbelangt, als dass es halt wirklich eine Parabel ist für das, was immer geschieht. Und dass Religion missbraucht wird. Das ist für mich das Entsetzliche. Ne? Ja. Genau. Ja. Ja, gut, na gut, dann hat der Mel Gibson mal die Passion Christi gemacht, ne?
Der stimmt,
ist auch nicht gotteslästerlich, ne? Aber es ist ein einziger Blutrausch, weil Mel Gibson den natürlich sowas von drastisch in seiner Darstellung inszeniert hat, ne? Also, das ist schon wirklich sehr, sehr heftig, ne? Ist tatsächlich dann auch nicht angegriffen worden, dass er verfälscht wäre oder gotteslästerlich oder blasphemisch oder irgendetwas. Nein, ja. Die einzige Kritik, die da auch sicher von kirchlicher Seite kam, dass es halt einfach so drastisch in der Darstellung war, ne? Aber dem Gibson kann man nicht unterstellen, dass er nicht ein gläubiger Christ ist, ne? Wenn er sich dafür so engagiert hat.
So viel Geld investiert hat.
Genau, so
und,
ist es.
Und ja nicht mit dem Wunsch, die Weltreligion umzudeuten, an dieses Projekt rangegangen ist. Er hat halt eine Darstellung gesucht, aber ja. Das
war seine persönliche Art, sich mit dem Leiden Christi auseinanderzusetzen, und das wollte er filmisch umsetzen, ja, und ohne Rücksicht darauf, ob den Film dann jemand anschaut oder wie viele ihn anschauen und ob das Geld, was er für diesen sehr, sehr, sehr teuren, aufwendig gemachten Film investiert hat, ob das jemals wieder hereinkommt. Das war für ihn vollkommen Wurst. Ne? Also so wie dann halt andere Menschen literarisch sich mit dem Thema auseinandersetzen, hat er es mit filmischen Mitteln gemacht. Ne? Anders wie Scorsese zum Beispiel, ne? Ja. Ach ja, eins muss ich noch sagen. Es ist zwar eine verwerfliche Szene in dem Film, ja. Und das ist vermutlich auch, sofern die Kongregation in den USA ihn gesehen hat, ne, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Also natürlich gibt es Maria Magdalena, ne? Und gibt es Beweise dafür, dass er war wohl mit ihr befreundet, ne? Es war ein Mensch, ja? Er war Jude, es war ein ganz normaler Mensch, ne? Ja, warum hat er nicht auch Beziehungen zu Frauen gehabt, ne? Wer will das widerlegen?
Ja,
wird leider nicht so thematisiert, ungern in der katholischen Kirche, ne? Die nach wie vor das Zölibat, das nie Jesus Christus gewollt hat, mal erfunden hat im wahrsten Sinn des Wortes, ne? Warum auch immer, ne? Gut, also Maria Magdalena spielt natürlich eine gewisse Rolle in diesem Film, ja, und dann gibt es tatsächlich eine Szene, ja, und das ist vermutlich die Pornografie, die dem Film von der Kongregation in den USA unterstellt wurde. Jesus hat der Maria Magdalena einen scheuen Kuss seitlich auf die Wange gegeben.
Und das war Stein des Anstoßes.
Das war's wahrscheinlich, ne?
Was
das vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja,
ne?
gut. Sie haben sich ja offensichtlich nicht erklärt, ja? Sonst hätten sie das ja sagen können, aber das wäre das.
Aber ist er wirklich ein scheuer Kuss auf die Wange?
Ach, hey.
Genau.
Meine Güte.
Ja, genau.
Wow,
und in Deutschland hat ihn keiner angeschaut von den Kritikern, ja, von diesen Kritikern meine ich. Ne?
Ja, klar.
Ja, mit der Bedeutung, sie werden wahrscheinlich zum Tod verurteilt, wenn sie den Film anschauen, ungefähr, ne?
Kamen denn Menschen von weit her, um den Film bei dir anzuschauen?
Na klar, ne? Ich war ja der Einzige.
Wenn du der Einzige
im ganzen Süden, die kamen überall her, die kamen bis von Stuttgart, von Augsburg, überall her kamen sie, als es rumsprach, ne? So wie die ganzen Demonstranten und wenn der Busse aus der Oberpfalz, ne? Aus der Kurpfalz überall herkamen, ja? Diese Marienkinder, ne?
Ja.
Das ist ja sehr verbreitete Gemeinschaft damals gewesen. Wie groß die heute noch ist, weiß ich nicht. Und der Graf übrigens, der hat natürlich dann auch aus der ganzen Geschichte mit den Marienkindern sein Kapital geschlagen. Es gibt einen Wallfahrtsort auf dem Balkan, Maciugorje heißt der, berühmter Wallfahrtsort, ne? Und da hat er die Wallfahrten hin organisiert.
Ah, okay.
Und es war Kimalipas, ne?
Okay.
Dass er dabei sicher unter Umständen auch nicht ganz, ja, finanziell uninteressiert.
Ach, unglücklich, nach,
ja. Ich möchte nichts Böses unterstellen, nee, ja. Aber also.
Er hat auch Aufmerksamkeit bekommen. Ja, er hat viel Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, und es gab damals auch immer wieder solche nächtliche Wallfahrtsbegehungen in den Wäldern im Landkreis Mühlbach, die er organisiert hatte, ne. Naja, gut, okay. Aber wie gesagt, keiner hat den Film angeschaut, ne, und nur behauptet, er wäre so, ne. Bis unfassbar. Auf die eine Frau, die zu mir kam.
Ja, okay, die, ja.
Die dann auch in Todesangst war.
Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein sehr lohnenswerter Film, den man sich heute anschaut, ja.
Mit Sicherheit.
Die Protestanten werden das nicht hören wollen. Die Demonstranten meine ich natürlich. Aber ja. Es ist ein wertvoller Film,
ja,
und
ja.
Mit dieser Geschichte im Hintergrund vielleicht umso wertvoller, um das auch nochmal einschätzen zu können.
Sie hat sich wirklich seine guten Gedanken gemacht und das verantwortungsvoll umgesetzt. Ja. Ja. So wie sich auch Mel Gibson, ja, mit seiner drastischen Darstellung.
Ja. Ja.
Aber hier steckt echter Glauben dahinter und Respekt vor dem Glauben.
Ja.
Und sicher auch Toleranz vor allen anderen Glaubensrichtungen. Immer zu. Ne? Ja. Und das ist das Wichtige. Ne?
Vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Sie lässt mich tatsächlich sehr gedankenvoll zurück. Ich find's unfassbar. Aber auch.
Ich übrigens alle aufgehoben. Ja. Wer es mal bei mir im Original sehen will. Das ist.
Für die Geschichtsschreibung ist das später sehr wichtig, ja. Ja. Vielen Dank, lieber Adrian, für diese Episode aus deinem Leben. Wir sind jetzt auch schon wieder bei der Stunde und machen für heute Schluss und freuen uns auf Folge 13 dann, die dann nächste Woche kommt, in 2 Wochen kommt.
Okay.
Danke dir, Adrian.
Gerne, ja.
Das war Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.